Für mich ist das Saxophon eine unendliche Welt und Entdeckung.
Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Wir sind in der Redaktion. Ich habe zwei Premieren sogar. Ich habe die erste Saxophonistin zu Gast und die erste Musikerin hier im Podcast, die in der heutigen Ukraine geboren wurde. Also auch damals war es schon Ukraine, aber jedenfalls 1990 in Kertsch. Das stimmt schon mal gut. Sie haben mit 6 mit dem Klavier angefangen angeblich, mit 10 mit dem Saxophon. 2005 mit 15 sind Sie nach Deutschland gekommen. Als Jungstudentin waren Sie in Köln, in Paris und in Hamburg. Okay. Viele Erfolge, einige Alben und in diesem Sommer Porträtkünstlerin beim Schleswig-Holstein Musikfestival. Also jetzt nicht wie Daniel Hope im letzten Sommer mit 50, gefühlt 5000 Konzerten, sondern Sie haben, glaube ich, 17. Jetzt eigentlich auch klar, wer es ist, nämlich Asja Fateva. Hallo.
Vielen Dank. Guten Tag.
Was ich Ihnen noch nicht verraten habe, es gibt immer ein kleines Leitmotiv hier, an dem ich mich entlanghangel, wo dann thematisch der rote Faden festgeknotet wird. Also mal gucken, wo wir so landen. Ihres wäre Heimat.
Schwierig.
Ja. Wir fangen mal einfach an. Wenn ich das alles richtig gefunden habe, Ihre Mutter war Ingenieurin, Ihr Vater war Profifußballer. Der hat Ihnen irgendwann ein Tenorsaxophon mitgebracht, Ihnen wurde schwindelig vom Spielen und dann haben Sie sich fürs Alt entschieden. Ist das alles so richtig?
So ungefähr. Vor allem, ich habe Klavier damals gespielt und dann habe ich mich trotzdem für Saxophon entschieden, trotz Schwindeligkeit.
Aber warum?
Das Gefühl, dass es sofort reagiert, dass es sofort beeinflussbar ist, glaube ich, mit Luft, sehr körperlich ist. Man spürt den Klang. Es hat mich betört. Es war ein tolles Gefühl.
Ich glaube nicht, also ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass es in der Ukraine eine große Saxophontradition gibt, wo man überall hinfragen kann und jedes Kind sagt schon im Kindergarten, ich muss unbedingt Saxophon lernen, sonst ist mein Leben vorbei.
Das gar nicht. Deswegen eben durch meinen Vater absolut zufällig gelang es zu uns nach Hause. Aber was ich sagen muss, ich hatte unglaublich viel Glück mit meiner Lehrerin. Die war eben zufällig da auf der Krim in Simferopol später. Und dank ihr, muss ich sagen, bin ich Profi-Saxophonistin geworden. Und jetzt ist sie in Lübeck, Lilia Rosano heißt sie, und wir teilen die Klasse. Also so ein Zufall könnte einfach nicht schöner werden.
Weil Sie es gesagt haben, die Familie ist irgendwann von Kertsch nach Simferopol umgezogen. Und dann gab es einen weiteren Umzug. Ihre Mutter und Sie sind nach Moskau und Ihr Vater und Ihre Schwester sind auf der Krim geblieben. Und Sie sind dann gependelt.
Sie kennen alles über mich.
Naja, fast alles. Das haben Sie alles schon mal irgendwo gesagt, von daher, ich kann nichts dafür.
Es ist so, dass eben diese tolle Lehrerin ist früher gegangen nach Lübeck und dann hatte ich keine Lehrerin mehr auf der Krim und das war dann wirklich schwierig, jemanden zu finden. Und deswegen einzige Option war tatsächlich nach Moskau zu gehen, wo ihre Lehrerin war, auch eine Frau, Schapochnikova, und dann habe ich bei ihr studiert. Das ist eigentlich die Mutter des Saxophons damals gewesen. Und dann war ich eben in Gnesenschule mit meiner Mutter zusammen. Ich war viel zu jung, allein zu leben. Ich war gerade 13. Und mein Vater war mit meiner Schwester dann auf der Krim geblieben.
Das sind 1500 Kilometer
hin. Eineinhalb Tage mit dem Zug.
1500 Kilometer zurück. Wie oft haben Sie das denn gemacht?
Also ich glaube, öfter hat uns mein Vater besucht. Der war jede 2-3 Monate da. Und dann für Feiertage waren wir dann alle zusammen auf der Krim. Aber es hat nicht so lange gedauert. Es war fast 2 Jahre. Nicht mal 2 Jahre, so die Distanz.
Naja.
Es war eine schöne Zeit.
Und wie hart war denn das, wenn Sie jetzt mal diese Strecke, also ich meine 1500 Kilometer mit dem Zug, das ist also mehrfach München und zurück. Und als kleines, oder als, wie alt Sie waren, als es losging?
12, 13 bis 14.
Da kann man sich auch Schöneres vorstellen, als jetzt zu sagen, ich muss mal eben anderthalb Tage nach Hause fahren.
Also wie gesagt, ich war ja immer dann mit meiner Mutter nie alleine und es war sehr, sehr schön. Und die Zugreisen sind, glaube ich, bei vielen eine der schönsten Erinnerungen der Kindheit, weil es ist ziemlich poetisch. Also ich glaube, wegen Kindheit, das ist immer dieses Geräusch, diese rhythmische des Zuges. Es gibt zwei verschiedene Niveaus, wo man liegen kann, oben, unten. Man liest was, man bespricht was. Es gibt so Rituale wie Essen, natürlich dieser Tee, was man trinkt. Also irgendwie ist es schön. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt unbedingt so schön empfinden würde, aber damals war das schön.
War das eigentlich schwierig, das in der Schule oder auf der Musikschule oder sonst wo durchzusetzen, dass Sie damals gesagt haben, geht mir los mit Geige, Trompete, was auch immer. Ich will Saxophon spielen und ich will auch ganz bestimmt und unbedingt und nichts anderes spielen. Und ihr könnt mich alle dreifach überreden wollen, zu einem ordentlicheren Instrument zu wechseln. Ich mache das nicht.
Irgendwie war das aus naiver Zufall so geworden, dass es selbstverständlich ging, tatsächlich, dass ich nicht zu früh vorgewarnt war. Also alle haben daran geglaubt, keiner hat gezweifelt, das war alles selbstverständlich und schön. Auf der Krim eben mit dieser ganz aktiven Lehrerin, wo wir so viel gespielt haben und gereist. Und ich habe so viel gespielt auch in Kiew jedes Jahr mit Orchester. Und dann war ich in Spivakov Foundation, wo eben alle Kinder reisen und spielen, alle zusammen. Für uns wurden verschiedene Stücke arrangiert, auch sogar L'Histoire du Soldat de Stravinsky habe ich dann anstelle des Klarinetts gespielt. Also es war irgendwie alles sehr selbstverständlich und so bin ich dann so aufgewachsen, bis ich hierher kam.
Ihre Eltern haben ja eigentlich alles auf eine Karte gesetzt, nämlich auf Sie. Das stelle ich mir vor, wird auch ein ziemlicher Druck gewesen sein, oder?
Ja, jetzt bin ich auch Eltern, ihre Mutter. Und wenn ich so ab und zu überlege, ob ich das so machen würde, weiß ich nicht. Eigentlich, theoretisch ja, ich habe es nie als einen Druck empfunden, überhaupt nicht, weil es hat mir so viel Freude gemacht. Ich habe einfach das so stark genossen. Deswegen bin ich meinen Eltern auch sehr dankbar. Sie haben das einfach unterstützt. Sie haben mich nicht gepusht, gezwungen. Sie haben einfach dieses Brennen und meine Begeisterung unterstützt und alles mitgemacht so. Und ziemlich naiv.
Es war also trotzdem eine normale Kindheit, so vom Baum fallen, Jungs verprügeln und alles, was man so macht.
Ich war nicht immer so ein normales Kind. Ich wollte nie wirklich so spazieren gehen. Ich habe gemocht, zu Hause zu sein. Ich habe gemocht irgendwie, ja, ich hatte Freunde, das doch. Aber ja, ich war schon immer so.
Waren Sie denn auch unter diesem Druck, ganz viel üben zu wollen von sich selbst aus? Oder war das gar nicht so schlimm? Weil ich mir vorstelle, wenn man, naja gut, Sie haben mit 10 angefangen. Das ist jetzt nicht diese klassische Wunderkind-Altersstufe, wo man mit 3,5 das erste Mal auf die Tasten fällt und sagt, so, Klavier. Also dieses Herangehen dann in dem Alter war wahrscheinlich eher gesünder, weil auch noch andere Dinge im Leben passierten und Saxophon war dann eines von mehreren.
Das war wie eine Vorsetzung des Musikunterrichts schon damals, weil ich habe ziemlich früh angefangen mit Singen und ein bisschen Klavierspielen. Dann war es ernster mit Klavierspielen. Bis zur Beethoven-Sonate bin ich damals gegangen mit 9 oder 8. Und es war jedes Jahr doch ein Wettbewerb, so wie Jugend musiziert. Und war ziemlich ernst mit Üben, mit Klavier. Und das lag mir nicht so gut, muss ich sagen. Da müsste ich ab und zu ja überredet sein, um zu üben. Und mit dem Saxophon war völliges Gegenteil. Da wollte ich immer mehr und mehr und mehr. Man konnte mich nicht stoppen. Deswegen dieses Tausch des Instruments, aber nicht Musikgeschmacks, hat einfach wunderbar gepasst.
Mhm. Es gibt ja, um mal ein bisschen musikalischer zu werden, auch noch, es gibt ja diese klassische Grundsatzfrage, Beatles oder Stones, wie ist das bei Ihnen, Selma oder Yamaha?
Schön. Oh, sehr schwer zu sagen, weil ich hatte eine wunderschöne Zeit mit Yamaha. Mein Wettbewerb in Dinant war mit Yamaha eben, der schöne Preis. Danach war ich sehr, sehr intensiv mit Selma beschäftigt, mit verschiedenen Vintage-Sachen. Jetzt bin ich immer noch beim Selma. Deswegen kann man schwer wählen. Hund oder Katze kann man vielleicht fast einfacher wählen, als die beiden machen.
Aber diese Instrumentenfrage, also so ein schönes, altes Saxophon von Selma, was schon so ein bisschen Patina hat und so, das ist doch was Wunderbares. Also sieht erstmal toll aus und fühlt sich wahrscheinlich dann doch anders an als ein Fließband-Yamaha-Instrument.
Ach, die Yamaha-Instrumente, vor allem die vergoldeten Modelle, die sind wirklich top. Also ich muss sagen, und auch was ich so in Wettbewerben beobachte, ist es halb und viele, also wirklich die vergoldeten Yamaha gewinnen sehr viel. Diese schöne Wahrnehmung des alten Selmas kann man überhaupt nicht natürlich wegreden, ist wunderbar. Aber ich habe bemerkt, bei mir ist es wirklich dem Repertoire passend. Ich wechsle dann die Instrumente, weil ich habe einen bestimmten Klang im Ohr, was ich suche und dann dementsprechend wähle ich meine Instrumente ab und zu wechseln.
Wie viele haben Sie denn? In welcher Größenordnung? Also ich meine, wie viele Alt, wie viele Tenor, wie viele Bariton, wie viele Sopran?
Wissen Sie das noch? Solche richtige Fragen, das ist erstaunlich. Ja, einige Sopran, was habe ich? Ja, 2 doch, das ist sehr überschaubar.
Das ist überschaubar?
Ja, sehr überschaubar. Ein paar Altos, weil ich eben ein Mark 6 und so mich nicht entscheiden kann. Aber das ist alles so billig, muss man sagen. Also alle meine Instrumente sind nicht mal so teuer wie ein Bogen des Streichers. Mhm. Und deswegen kann man sich fast leisten.
Aber Sie wissen die genaue Zahl auch nicht, oder?
Um 7, 8.
Ich habe mal mit Martin Grubinger gesprochen, während der Corona-Zeit hat er ständig sich Zeugs besorgt und bestellt und dann irgendwann beim Aufräumen festgestellt in seinem Lager, dass er 12-mal die gleiche Kuhglocke hatte. Also schlimm ist bei Ihnen noch nicht.
So schlimm gar nicht.
Dieser Wechsel vom Tenor aufs Alt, war das eine reine Größenfrage damals oder war das auch der Klang? Und haben Sie insgeheim irgendwann mal auf die Klarinette geschielt und gesagt, Klarinette? Oder war das nie ein Thema?
Klarinette war tatsächlich absolut nie das Thema. Ich wundere mich auch, wie konnte es sein, dass ich das nicht mal probiert habe. Und ja, ich mochte es nicht und ich habe es nie vermisst. Und diese Verbindung war nicht so selbstverständlich, dass man Klarinette mit Saxophon verbindet, ehrlich gesagt. Es gab solche Länder, ich glaube in Portugal war es irgendwie Fagott und Saxophon, wurde in einer Klasse unterrichtet, aber nur aus Schülermangel oder ich weiß nicht aus welchen finanziellen Gründen auch immer. Aber die Verbindung hatte ich nie. Ich glaube, die Generationen davor hatten sowas. Deswegen nie. Also das nicht. Und Wechsel von Tenor zu Alt war tatsächlich, glaube ich, wegen Größe damals.
Also ich frage auch deswegen, um es mal aufzulösen, ich habe in einem früheren Leben auch mal Klarinette und Saxophon gespielt, aber auch beides halt.
Ja.
Und insofern wundert mich das ein bisschen, wenn dann bei Ihnen so, also die fällt Ihnen nicht vor Ekel außer Hand, aber Sie haben nie das Interesse verspürt zu sagen, oh, noch ein Instrument.
Überhaupt nicht. Ich bin vielleicht nicht der Typ. Erstmal ist es genug mit Saxophone, weil es ist schon wirklich mehr als genug. Von Sopran bis Bariton muss man alle fit halten mit Blätter und so weiter. Das ist dieser Wechsel ständig mit Mundstücke. Es ist eben nicht so wie Klarinette, dass man ein Mundstück behält und Instrument wechselt. Man wechselt alles. Und das nervt schon, glaube ich, genug. Nein, das nicht.
Sie waren 2014 die erste Frau, die den Adolf-Sachs-Wettbewerb gewann. Jetzt mal ganz blöde gefragt, nervt das nicht, dass man immer wieder zu hören bekommt, oh, eine Frau mit einem Saxophon, na sowas?
Ja, tolle Fragen. Also es hat mich lebenlang genervt. Damals meine Karriere hat angefangen vor MeToo-Bewegung, ich muss sagen. Und ja, hübsches Mädchen mit dem Saxophon. Und jeder hat so komische Vorstellungen von dem Instrument sowieso. Und deswegen, da müsste ich als Studentin immer so aufpassen. Es hat mich unglaublich immer verletzt, diese ziemlich blöde Kommentare, muss ich sagen. Und deswegen war ich sehr vorsichtig und bin sehr froh, dass es alles so gut geklappt hat und alles gut. Aber mit dem Wettbewerb war das ganz anders, weil ich glaube, es war keinem bewusst, dass es keine Frau bis zur Finale geschafft hat damals. Mhm. Es war schon seit 20 Jahren damals der Wettbewerb und keiner hat diese Statistik geführt oder gepusht, ja, jetzt aber eine Frau, überhaupt nicht. Und erst als ich da war und eben diesen Preis bekommen habe, haben wir das festgestellt. Und das Schönste finde ich, dass ich von dem Bildhauer Felix Rolland zwei Statuetten bekommen habe. Eine also typische, Standard gewesene und andere war weibliche mit Brust und sehr, sehr schön und poetisch. Und er hat es mir so heimlich geschenkt nach der Preisübergabe, weil er meinte, er konnte es eben gar nicht verschenken seit Jahren. Und das finde ich sehr, sehr schön.
Mhm. Beim Saxophon denken ja fast alle fast automatisch und eigentlich nur an Jazz, was ja in dem Sinne völlig verkehrt ist, weil Thelonious Monk hätte nie ein Beethoven-Konzert hinbekommen und Chet Baker hätte nie eine Orchesterstelle gekriegt. Ist das nicht komisch, dass man immer mit diesem Klischee noch umgehen muss, als Saxophonist, als klassische Saxophonistin, dass man sagen kann und muss, Äpfel und Birnen, was die machen, ist was völlig anderes als das, was ich hier veranstalte.
Ja, das ist sehr interessant, muss ich sagen. Also ich bin einfach immer wieder erstaunt, dass alle so große Augen machen, wenn ich sage, ja, Saxophon wurde in Frankreich von einem Belgier erfunden. Wie? Es kommt nicht aus Amerika. Also wirklich, also es geht wirklich bis dahin und fast jeden Tag treffe ich solche Leute. Ist einfach schön, wie man also die Geschichte anders formen kann und was Propaganda alles schaffen kann. Auf jeden Fall, ich bin aber trotzdem sehr, sehr glücklich, dass es Jazz gab, denn das Instrument hat dank des Jazz überlebt. Natürlich wurde es früher erfunden, damals gab es gar keinen Jazz in Paris, der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts, aber dann diese Symbiose von neuer Musik und neuem Instrument. Das Instrument kann alles, es ist so flexibel wie die Stimme und ich glaube, es ist wirklich ein riesiges Kompliment, dass es einfach so beliebt ist.
Sie können mir gut glauben, dass hier im Prinzip jeder, mit dem ich gesprochen habe, jeder, egal welches Instrument, hat immer gesagt, mein Instrument ist wie die menschliche Stimme. Ich höre das jedes Mal.
Das weiß ich, genau, sogar die Flöten. Nein, nichts gegen Flöten. Ich weiß. Deswegen sage ich das nicht unbedingt so, aber was ich sagen wollte, wenn man sich fragt, warum Saxophon so anders klingt im Klassik und Jazz, einzige Erklärung ist wie die Stimme. Man kann das genauso formen. Das Instrument ist gleich, alles ist gleich, vielleicht ein bisschen anderes Mundstück, aber nicht unbedingt. Es ist nur Klangvorstellung und ästhetische Wahl und Vorstellung. Und schon klingt das Instrument ganz anders, so wie die Stimme, also verschiedene.
Das Saxophon wurde so um 1840, glaube ich, erfunden. Also der erwachsene Brahms hätte es kennen können, Wagner hätte es in seine Opern reinsetzen können als Spezialeffekt. Es ist aber trotzdem, vor allem in den Anfangsjahrzehnten, war es ja doch ein sehr französisches Instrument. Also Bizet, Millot, Ravel, Debussy. Ist das schade, dass das so auf diese eine Ästhetik auf diese eine Charakteristik, auf ein Land so fixiert war, dass es nicht einen größeren Siegeszug durch Europa, was weiß ich, nach Skandinavien, nach England, nach Deutschland, nach Österreich, nach Ungarn und so durchgereicht wurde. Das schlägt sich ja dann beim Repertoire dann durch im Sinne von, das meiste ist aus Frankreich.
Es ist eigentlich tragisch, dass es so spät zur Welt kam, muss ich sagen, wirklich. Weil es ist so schwer, den Platz in Musikgeschichte zu finden, wo alles schon da ist oder Traditionen schon gebildet sind und Beethoven mit seiner Orchester, so Besetzung, wie es ist, schon alles festgelegt hat. Und dann plötzlich kommt ein neues Instrument, sucht seinen Platz und hat es geschafft tatsächlich, so bei einigen Werken im Orchester. Und eigentlich passt bestens zur romantischer Zeit, wurde in romantischer Zeit geboren. Das heißt wirklich, Brahms konnte in seiner späteren Periode auch für Saxophon was schreiben oder Schumann, wo er so viel experimentiert hat. Aber dann hat es gedauert mit Distanz, Traditionen und Entfernung und kein Internet und alles war langsamer. Und dann natürlich auch politisch, glaube ich, diese Frankreich-Deutschland-Sache. Deswegen ist einfach Pech in diesem Hinsicht. Und natürlich, muss ich sagen, bedauern wir sehr, dass wir nicht ganze Repertoire haben von dem spät 19. Jahrhundert und vor allem auch 20. Jahrhundert. Da hat das Saxophon auch gelitten. Aber das heißt gar nicht, dass das Instrument schlecht ist. Das muss man leider erklären, sondern einfach Pech geschichtlich zu spät und sucht seinen Platz. Und das ist eigentlich interessant, jetzt zu beobachten, wie man so mit dem Instrument umgeht.
Es gibt aber bei Saxophonen oder beim klassischen Saxophon nicht diese Faszination und die Suche nach möglichst alten, möglichst originalgetreuen Instrumenten, wie es bei den Geigen so ist, die dann sagen, all die norditalienischen Geigenbauer, Stradivari und Konsorten, das ist das Paradies und die neuen Geigen sind auch ganz nett, aber diese alten Instrumente sind das Tollste, was man kriegen kann. Das ist bei Ihnen nicht so. Sie sagen sich, je aktueller, je mehr State of the Art, desto besser ist das für das Instrument. Und die Antiquitäten kann man sich vielleicht irgendwo hinstellen, aber zum Spielen sind sie dann nicht mehr okay.
Ja, die Distanz ist ganz anders im Jahren. Also unsere Antiquitäten im Stradivarius könnte man Selma Mark VI sagen, das ist so 60er Jahren. Sowas wäre 60er, 70er schönes Beispiel für unser Stradivari, aber es ist ein Witz, wie 300 Jahre alten Geigen.
Nein, aber Sie möchten dann möglichst neues Instrument haben. Sie möchten gar nicht auf einem älteren spielen, weil...
Doch. Aha. Also es kommt drauf an. Es gibt einfach leider Begrenzungen. Man kann nicht alles so gut sauber spielen oder dann ist Strahlkraft doch anders eben. Und das ist es so wie Barockgeige eben, kann nicht mithalten mit modernen Orchestern, mit Metallsaiten oder Darmsaiten. Und dieses Wahl ist immer da. Was nehme ich gerade zu welchem Repertoire?
Sind Sie eigentlich neidisch auf die ganzen Geiger und Pianisten und Cellisten und meinetwegen sogar auf die Klarinettisten, weil die so viel Standardrepertoire in Anführungszeichen haben von bekannteren Komponisten und Sie sind immer in dieser Nische unterwegs? Es gibt zwar auch Repertoire wie Stücke von Debussy oder hier und da oder bei Gershwin in Orchestersachen oder bei Prokofjew oder sonst wo ist ja einiges da, aber es gibt eben nicht das große klassische Standard-Solo-Konzert wie, keine Ahnung, das Beethoven-Violin-Konzert, oder so, wo alle sagen, ja genau, Saxophon-Konzert, zack, von dem.
Ja, also ein schönes, oder bei von Cellisten Schostakowitsch-Konzert würde nicht schaden für das Instrument. Also ich finde, vor allem im 20. Jahrhundert hat so viele Farben und für jedes Instrument so spezifisch geschrieben. Ich glaube, alles davor kann man doch mit anderem Instrument auch spielen und es schadet nicht so sehr, weil es ist wirklich ein Komponist, der das als Medium betrachtet. Und dann im 20. Jahrhundert, sie haben das eher so wirklich geforscht, was man kann auf dem Instrument herauskitzeln. Und da gibt es noch Zukunft für das Saxophon. Neidisch bin ich gar nicht, denn das ist ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ich muss viel aktiver sein. Ich muss auch viel aktiver nachhorchen, was möchte ich, was gefällt mir, was fällt mir oder wo geht's hin. Und ich kann selbst entscheiden, der Weg ist nicht einfach. Aber umso schöner ist es dann, wenn es klappt, weil dann bin ich überzeugt, das ist mein Weg. Ich mache den Weg, ich folge nicht typische Klischeen von was weiß man so oder die Wege. Und das ist schön. Also ja, ich schaue noch nicht nach hinten und nur nach vorne bis jetzt. Aber wie gesagt, Schwierigkeit empfinde ich auch nicht. Es ist nur traurig, dass tatsächlich so große Komponisten, große Werke eben nicht da original für Saxophon sind. Dafür mache ich aber Transkriptionen und und Kammermusik finde ich auch dann gut. Ja.
Durchforsten Sie dann das Standardrepertoire und überlegen sich, ja, also so ein Flötenkonzert oder, keine Ahnung, ein Mozart-Violinkonzert könnte ich mal ausprobieren? Oder reizt Sie das gar nicht, sich diese Tja, Standard-Dinger vorzunehmen.
Doch, unbedingt, weil eben die Musik reizt mich. Und wenn ich die Musik unglaublich schön finde und nicht widerstehen kann, dann kann ich nicht widerstehen. Und so spiele ich Mozart-Klarinettenkonzert zum Beispiel. Ja, absolut, absolut. In Fis-Dur anstatt A-Dur für mich, aber es klingt immer noch A-Dur.
Aber Sie kriegen doch den ganzen Umfang gar nicht unter.
Ja, ja. Also nicht Bassetthorn, Klarinette, also wie die Klarinettisten das auch abkürzen mit dieser kleinen Quarte unten.
Ja.
Das klappt am Altsaxophon sehr gut.
Aha, okay.
Ist schwierig, aber diese Genuss konnte ich nicht widerstehen und ich muss sagen, ich war eine der glücklichste Personen während des zweiten Satzes. Ich konnte nicht glauben, ich habe einen Mozart-Saal in Stuttgart gespielt und dann steht man da mitten drin in der Musik und spielt die Musik mit und das war ein überwältigendes Gefühl und ja, es lohnt sich.
Und seitdem reden Klarinettisten nicht mehr mit Ihnen?
Doch, ich hoffe immer noch. Deswegen kann sein, dass eigentlich Saxophon auch Schwierigkeit hatten wegen Konkurrenzgefühl, dass alle versucht haben, so ein bisschen seinen Platz nicht wegzugeben. Das ist sehr verständlich. Aber wenn man eben mit Musik verliebt ist, kann man nichts machen.
Wie finden Sie denn eigentlich Ihr Repertoire? Also wenn Sie Ihre Augen auf ein Stück geworfen haben, testen Sie das für sich selbst durch oder auch in Konzerten, um dann zu schauen, wie funktioniert das? Und ab dem fünften Mal und niemand beschwert sich, sagen sich, okay, das könnte ich jetzt mal ins Repertoire nehmen. Wie läuft das bei Ihnen?
Ja, ich teste das selbst und dann, ja, höchstens nach ersten und zweiten Konzert kann man das verstehen, aber schon davor eigentlich kann man schon feststellen, ob es funktioniert oder nicht. Genau, und ich habe so Phasen, glaube ich, wo ich mich für Barock interessiere oder für so Spätrenaissance oder dann doch was Französisches Mitte des 19. Also wirklich ist es so phasenweise, dann habe ich diese intensive Phase, dann recherchiere ich, dann bastle ich an Programmen und dann geht's weiter.
Sie haben beim Schleswig-Holstein Musikfestival 17 Konzerte, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Das ist ja nicht direkt wenig. Wie haben Sie da die Auswahl getroffen? Haben Sie vielleicht Programm für 40 geliefert und die haben Ihnen 13 wieder aus den Händen genommen? Oder wie fing das an? Wie ging das weiter? Wie kamen Sie da zu diesem Repertoire und wer hat da was wie entschieden?
Das war absolut ein Geschenk für mich, muss ich sagen. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Freiheit der Entscheidung. Ich konnte vieles vorschlagen, nur alles vorschlagen. Wir haben diskutiert, nicht mal diskutiert. Wir haben einfach sehr, sehr aufmerksam zugehört und dann haben wir entschlossen, was wir so nehmen. Ich hatte noch 2, 3, glaube ich, Projekte mehr, aber es war schon bunt genug und wirklich ist bunt genug geworden. Eine große Uraufführung mit Orchester, mit Erkes Ventür, kommt dann in 2 Jahren. Das wurde mir auch erlaubt zu verschieben, weil man konnte nicht zeitig werden, also für 24. Aber ansonsten habe ich verschiedenste vorgeschlagen und ja, keiner konnte sich vorstellen, wie es klingen wird, aber sie haben ja gesagt.
Also all das, wo Veranstalter ansonsten immer gesagt haben, ja, schöne Idee, aber machen wir nicht. Vielen Dank.
Genau, und eben diese Carte Blanche habe ich bekommen und Vertrauen. Das war einfach sehr, sehr, sehr schön.
Ich habe mal durchgeschaut, was Sie da so haben. Also es gibt ein Konzert, da wird Barock mit Lana Del Rey kombiniert. Dann gibt es ein Konzert, wo Chorgeschichten mit Monteverdi. Da habe ich dann gedacht, das kenne ich doch, das ist doch Jan Gabarek und Hilliard.
Wir haben da aber einen Kaffee zum Riechen auch. Ein moderner Komponist, Martin Ilisch, beauftragt, dass er ein Stück für uns schreibt. Und ich glaube, das macht dann einen Kontrast.
Aber das war nicht die Absicht, zu sagen, machen Gabarek durch die Hintertür dann.
Nein. Das wäre dann, glaube ich, freier improvisiert und so angehaucht an, nee, das nicht. Ich glaube, das wird ein bisschen, genau.
Okay. Und dann ein Programm.
Noch nicht.
Ein Programm mit ABBA und Rameau.
Ja,
das ist eine harte Kombi.
Genau, das ist absolut ein Spaßprojekt. Wir hatten schon sehr, sehr viel Spaß mit meinen lieben Lauden Kompanie, mit Purcell und Beatles. Und wir waren so viel unterwegs mit diesem Time Travel Programm. Und das ist einfach, ja, cool. Und da spielte ich 3 Instrumente. Und eben die beiden Komponisten haben wir zusammen gemischt. Und ja, das war einfach Witz und Spaß. Und jetzt für das Projekt haben wir auch weiter geprobt. Das ist, glaube ich, muss man noch mehr Humor mitnehmen. Weil diese Tangos, Suedues und so weiter, das ist so absurd. Aber genau, wenn wir das genießen und eben unsere Witze miteinander machen, hoffe ich, dass wir dann das Publikum auch damit anstecken.
Aber ohne Kostüme dann?
Ja, eigentlich ohne.
Was Sie, also durch das Jahresthema vom SMF vorgegeben, da kommen Sie jetzt nicht drum rum, Vivaldis 4 Jahreszeiten.
Spiele ich nicht. Genau, das spielt Avi Avital mit Venice Barock und da habe ich vorgeschlagen, eben einen kleinen Tropfen von Reflexion zu setzen und dann haben wir gemeinsam 4 Leute gefunden, 4 tolle Arrangeure und Komponisten, wer man eben Aufgaben verteilen kann, kleinen Kommentar zu schreiben Und so wird es sein, es ist Uraufführung für uns alle. Die Stücke sind da, wir haben das noch nie gespielt. Und das wird so wirklich schon wieder ein Kaffee oder einfach, ich glaube, eher so ein, man kann was anderes sich vorstellen. Hm. Dazwischen so kleine Schattierung. Hm.
Neulich in der Elbphilharmonie, ich habe es nicht gehört, ich war nicht dabei, da hatten Sie ein Konzert mit den Goldberg-Variationen von Bach mit Altsaxophon, Cello und Akkordeon. Also drei Dinge, die in der Form nicht ganz bei Bach vorhanden waren. Und für das, für die Besetzung ist ja auch nicht ansatzweise geschrieben. Ist das jetzt eigentlich immer noch ein bisschen auch Notwehr, dass es für Sie nichts Originales gibt? Oder ist das eine ganz große Freiheit und viel schöner, als wenn man festgelegt wäre auf, wenn ich was aus diesem oder jenem Repertoire spiele, dann muss ich das mit diesem oder jenem Begleitformat tun. Sie können sich ja im Prinzip das zusammenstricken und zusammenlöten, wie Sie möchten und haben überhaupt keine Vorgaben im Sinne von, das muss jetzt aber so.
Genau, also ich bin einfach sehr dankbar, auch glaube ich, unsere Zeit ein bisschen, dass so viel frei ist und nicht so dogmatisch. Es gibt eben noch Puristen natürlich, aber ich glaube, wenn man so andere Instrumente beobachtet, die eigentlich genügend was zu spielen hätten, spielen sie so Saxophon-Repertoire so ungefähr, ja. Sie machen auch Sachen, sie machen so gleiche Sachen. Und deswegen, ich glaube, ist ein bisschen der Zeit auch schuldig, dass wir frei sind und wir uns als also Künstler damit ausdrücken. Deswegen bei Bach, bei Goldberg war das pure Auswahl der Musik. Wir wollten das machen. Ich wollte ein Teil von dieser Musik sein. Mein Mann hat es zu Hause geübt und eingespielt. Und ich wollte auch das, also aktiv in der Berührung damit sein. Und so ist das Projekt entstanden, dass wir, ich habe gesagt, ja, machen wir zu dritt. Wir haben es gerade aufgenommen. Es kommt dann irgendwann raus. Und es ist unendlich. Also diese Musik ist wirklich, man kann ein paar Leben damit verbringen.
Es ist einfacher geworden für Sie, Veranstalter zu finden, die sich jetzt mal in großen Anführungszeichen trauen, Sie zu buchen. Weil immer noch womöglich der ein oder andere denkt, hoi, Saxophon, ich weiß ja nicht.
Es tut mir wirklich leid für einige Veranstalter. Also ich kann nicht sagen, was sie denken. Ich weiß nur, dass das Publikum total begeistert ist, dass alle Saxophon wirklich lieben und nicht verstehen können, warum es so selten zu hören ist. Das kann ich feststellen. Aber ich glaube, die Zeit ist wirklich viel entspannter und viel einfacher. Und ja, ich glaube, die suchen auch nach was Neues und Schönes und Spannendes und eben nicht die gleichen Sachen. Und nach Covid ist ein bisschen komische Zeit, muss ich sagen. Einerseits wollte man was Neues riskieren und ausprobieren, andererseits geht man wirklich auf Nummer sicher und es ist noch konservativer geworden. Also ich glaube, man sucht so gerade.
Wie ist es denn, also wir haben es ja vorhin schon angesprochen, aber wie ist es eigentlich bei Ihnen mit dem Thema Jazz? Haben Sie es schon mal ausprobiert? Weil manche denken ja, man legt Ihnen einfach ein Blatt Noten hin oder ein Blatt Notenpapier mit ein paar Akkorden draufgeschrieben und dann fängt hinten die Rhythmusgruppe an und dann sind Sie mit dabei und dann geht das schon irgendwie. Aber das ist, haben Sie da schon mal reingerochen oder ist es einfach so gar nicht Ihre Welt?
Es war nicht mein Weg, sage ich so. Ich komme wirklich von der Klassik und deswegen das nach Akkords zu spielen und so mit Rhythm Section dazu, das war überhaupt nicht in meinem Leben. Ich kam auf jeden Fall auf Geschmack darauf, vor allem als ich Zeit hatte, ich habe vieles ausprobiert und vor allem ich wollte improvisieren. Mir war so wirklich klar, ich wollte mehr improvisieren, ich wollte eigenes machen, ich wollte eben als Musiker kommentieren und dann habe ich vieles auch so recherchiert und gefunden, dass es in der Klassik so viel gab's und angefangen von eben Renaissance, Barock, es war so selbstverständlich, dass alle Musiker, es war ein Teil der Musiker und es ist nur ganz kurze Zeit, was, wenn wir so betrachten, dass wir perfekt reproduzieren müssen und nicht improvisieren dürfen und so weiter, das ist eigentlich Quatsch. Muss ich sagen. Deswegen, diese Freiheit erlaube ich mir wirklich mehr und mehr. Ich muss mich nicht rechtfertigen, ob Jazz oder Klassik, ist das wirklich Freies und Eigenes und diese kleinen Brücken. Es ist natürlich schwer, schon wieder für Veranstalter zu erklären, zu welcher Schublade, Nische das gehört, dass es vielleicht gerade dazwischen ist. Aber umso schöner ist es dann mit Freunden und tolle Musiker und Kollegen, diese Projekte zu basteln.
Haben Sie denn schon mal in der Big Band gesessen? Ich habe früher viel in Big Bands gespielt. Noch nie so ein schönes Duke Ellington-Arrangement oder so?
Wow. Die Sache ist, ich bin Professorin an der Hamburger Hochschule, bei der Jazzabteilung gerade. Und seit 5 Jahren bin ich dabei und die tollsten Kollegen sind da und die tollsten Menschen. Und sie ticken wirklich, muss ich sagen, ein bisschen anders. So, die Menschen, die sind so Humans. Und ich habe sehr viel Respekt von denen und ich begleite meine Studenten sozusagen, ich höre mir zu, was sie machen, wir versuchen gemeinsam den Weg zu finden, was so nutzt, was ich so denen beibringen kann. Und auch von Klassik, sie erfahren so viel und was so viel Neues und vor allem, man stellt fest, es ist so viel Gemeinsames und es ist gar nicht so anders.
Aber es hat Sie noch nie gejuckt, mal bei einer Big Band mitzuspielen?
Das würde ich, wirklich in Big Band, nein.
Ach, Nein. Sie wissen gar nicht, was Ihnen geht.
Ja, gut, dann werde ich es ausprobieren.
Ja. Gut. Fragen Sie mal.
Lied alt sofort.
Genau, in der Hochschule einfach mal anfragen und sagen, ich möchte jetzt gerne mal hier mitmachen.
Gut.
Ein Programm, was Sie beim SAMF haben, was jetzt eher nicht amüsant im klassischen Sinne ist, sondern eher auch ein politisch ernstes Programm, ist das Programm Johnny spielt auf. Also ich ahne, warum das so heißt, aber erklären Sie es mir.
Ja, das ist unser Album, das vor einigen Jahren schon da war, vor Covid, glaube ich, eine super lange Zeit her. Und natürlich, das ist, damit wollte ich zeigen, der Grund, warum der Saxophon zu Klassik nicht unbedingt gehört in unser Köpfen, sondern nur zu Jazz und was Schmutziges und so Verfemtes. Wegen dieser Oper Johnny spielt auf, das ist von Ernst Krenek natürlich. Und das Plakat ist der Schwarze mit dem Judenstern und Saxophons, ja, von seiner Oper. Und das wurde ausgenutzt, also Judenstern war dann dazu geklebt von der Propaganda, von der Nazizeit. Und das war das Bild der Ausstellung damals in Düsseldorf.
Entartete
Musik. Musik, genau, entartete Musik. Und das ist so tief in unseren Köpfen gespeichert, glaube ich, dass es Saxophon so dazu gehört. Und dann wurde es verfemt, das Instrument eher verboten, dann doch nicht verboten, weil es doch, man konnte damit Geld machen. Und das Saxophon hat wirklich gelitten und all die Komponisten auch. Und das ist einfach Schicksal schon wieder. Gerade ist es da auf der Welt, finde weg, alle schreiben, viele Komponisten wirklich so frei, jeder in seinem Stil. Und deswegen habe ich die Komponisten und die Musik ausgewählt vor dieser schlimmen Zeit. Es ist eher alles um 27 entstanden. Und von Webern bis zum Busch, bis zu Schulhof, so verschieden, aber für das gleiche Instrument. Es waren wilde Zeiten und jeder hat so seine Stimme gesucht. Und dann plötzlich Cut und nur noch, ja, eben das. Höchstens Tanzmusik, okay, Jazz zum Glück, aber dann war klassisch Leben vorbei.
Das hieß ja damals, während der Nazizeit wurde das Instrument ja auch Negerpfeife genannt. Und es war also wirklich übelst beleumundet.
Genau.
Und das hängt halt immer noch nach.
Absolut. Und wenn ich meine, vor allem bei Kollegen Musiker, muss ich sagen, weil die haben es auch nie im Studium erlebt, ein Saxophonist-Kollegen oder Kommilitonen, die haben im Bücher gelesen, Saxophon bitte nicht instrumentieren, ist zu laut und unsauber. So was gedruckt für Instrumentationsbücher. Also wirklich so ein Quatsch.
Wir haben hier immer so einen kleinen festen Frageblock nach dem Motto, die Tonleiter hat 12 Töne und wir stellen 12 Fragen.
Also Sie können, also keine Vierteltöne.
Nein. Und Sie können immer das eine oder andere ganz kurz antworten. Es gibt immer so entweder oder als Option, das eine oder das andere. Piano oder Forte?
Fortissimo.
Aha. Das Lieblingsinstrument, aber das eigene gilt nicht.
Gar nicht drei.
Ja, na gut.
Fagott mag ich sehr. Orgel und Cello.
Fagott?
Ja.
Echt?
Ja. Und deswegen habe ich auch einen Gast in Schleswig-Holstein-Residenz. Ja, ist ein wunderschönes Instrument.
Na gut. Welcher Komponist ist massiv überschätzt?
Von Leben möchte ich keine Kollegen nennen. Und ja, ist schwierige Frage.
Ich schlage dann immer Orff vor.
Nee,
aber
ist Geschmackssache.
Okay. Geschmack. Wissen Sie noch, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben?
In Deutschland habe ich dann ein Kleid gekauft.
Wie alt waren Sie da?
Ich glaube, es war so um 18.
Aha, okay. Haben Sie es noch?
Ja, tatsächlich. Gut. Ich fasse immer noch rein. Manchmal.
Mit welchem Komponisten würden Sie gerne über seine Musik reden?
Alban Berg. Ja. Er hat Saxophon benutzt, ne? In Lulu auch viel und könnte auch weitergehen.
Ich höre immer so ansonsten Bach oder Beethoven, aber Alban Berg war noch nicht dabei. Interessant.
Ja, also wirklich 20. Jahrhundert fasziniert mich.
Bier oder Champagner?
Ja, Champagner dann.
Wenn schon, denn schon.
Ja.
Charlie Parker oder Grover Washington?
Oh, Charlie Parker ist ein schön. Bird ist schon schön.
Es gibt diese alten Filme, wo man ihn beim Spielen sieht und man sieht die Finger, also man hört die Musik, man sieht aber kaum, dass sich die Finger bewegen, weil die so schnell sind, aber auch so nah dran, dass man gar nicht genau erkennen kann, was der da an Noten raushaut. Das ist irre. Also jetzt hoffe ich, dass ich das richtig ausspreche. Pampuschki oder Lübecker Marzipan?
Gibt's was mit Schokolade?
Also Schokolade. Pampuschki sind Krapfen.
Ja, also wirklich, das ist Gebäck, das ist nicht meins. Und Marzipan mag ich schon sehr, Genau, aber Schokolade noch mehr.
Okay. Geduld oder Ungeduld?
Ungeduld. Leider.
Welche Superkraft hätten Sie am liebsten?
Dass alle die Träume nicht vergessen, dass alle zum Träumen bringen. Also, und dann aufwachen und träumen weiter, weiter träumen. Ja.
Großhansdorf oder Paris?
Oh, natürlich Großhansdorf.
Natürlich Großhansdorf.
Paris ist auch schon, ja, zumindest nicht Großhansdorf oder Hamburg. Das ist schon eine sehr korrekte Frage.
Tatsächlich, das ist für Sie eindeutig Großhansdorf.
Nein.
Ich weiß nicht, wie lange Sie in Paris waren, aber wie lange Sie in Großhansdorf jetzt schon sind. Aber.
Ja, nein. Also ich glaube, alles, was am Wasser ist, und Großhansdorf ist sehr nah zur Ostsee. Ostsee ist doch schön. Genau, Ostsee würde ich sagen, oder Meer, Wasser.
Mhm.
Ja, ich bin doch da am Meer aufgewachsen.
Musik, mit der man Sie jagen kann, die Sie ganz schrecklich finden.
So, vielleicht ein bisschen geschmacklose, entweder Popmusik oder es gibt so verschiedene Bereiche, wo einfach zu wenig Kreativität steckt.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Heimat zurückkommen. Wie ist das jetzt eigentlich für Sie, oder haben Sie Verwandte in Kertsch? Wie ist das für Sie jetzt? Also das ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, der Ostzipfel der Krim, also zwischen Schwarzem und Asowschem Meer. Informieren Sie sich, wie die Lage jetzt ist? Haben Sie Kontakt? Haben Sie lieber keinen Kontakt?
Ich habe, meine Oma ist verstorben, leider, oder eigentlich zum Glück, weil sie wird die Situation wirklich nicht überleben können, nicht verdauen können. Meine Tante ist noch da und ich mache mir riesige Sorgen um sie, weil es ist eben diese Stadt mit Brücke, was eigentlich als erste bombardiert wird.
Genau, ja, diese berühmte Brücke. Ja.
Genau, sie ist ziemlich nah dran und ich mache mir riesige Sorgen, weil ich keine Lösung sehe. Keine friedliche, schöne Lösung für die Seiten und so. Und deswegen, einfach habe ich tatsächlich Angst. Ja.
Würden Sie jetzt hinfahren wollen? Können Sie jetzt hinfahren? Oder möchten Sie nicht? Oder wie ist das?
Ich war einmal auf dieser russischen Krim sozusagen. Damals lebte meine Oma. Die Brücke war noch gar nicht da, so erstes, zweites Jahr. Russische Währung war, glaube ich, schon da gerade. Aber ja, für mich ist es wirklich als Kindheitsort, ist was aus der Kindheit. Und ich bin schon seit 20 Jahren hier in Deutschland. Deswegen, ich lasse das einfach so irgendwo in meinem Kopf als eine Insel der schönsten Erinnerungen und glückliche Zeit. Und es ist einfach sehr tragisch, was jetzt so ist und will ich irgendwie nicht mal akzeptieren, weil ich nicht helfen kann und man eben die Lösung nicht gibt.
Ist denn Heimat für Sie, wo die 7 bis 8 Saxophone stehen oder wie halten Sie das?
Ja, die Bühne dann. Ja, tatsächlich, wo die Menschen sind, mit gleicher Wellenlänge, glaube ich, wo man sich versteht. Und oft ist es dann die Bühne.
Ich habe mal nachgeschaut. Sie haben demnächst ein Konzert in Hannover. Da spielen Sie das Glasunow-Konzert. Nun ist Glasunow eindeutig Russe, in St. Petersburg geboren. Haben Sie damit irgendein Problem? Es gab ja, als der Krieg losging, auch eine Debatte, wo es dann hieß, wir möchten jetzt keine russische Musik mehr spielen, wir möchten keinen russischen Komponisten aufführen. Das ist für Sie.
Das kann ich nicht unterstützen, so. Weil damals, der hat genauso gelitten von russischer Politik. Er müsste fliehen. Er war Direktor der Konservatorium. Er müsste emigrieren nach Paris. Er hat diese Werke für Saxophon Quartett und dann Saxophon Konzert in Paris geschrieben. Alt, arm, fast vergessen. Und er hatte immer Sehnsucht. Er wollte zurück, konnte nicht. Deswegen hat er genauso gelitten wie die anderen. Und ich finde das ein bisschen falsch, glaube ich, so alles, so Russische zu verbieten. Vor allem von damals. Denn sie haben genauso gelitten von furchtbarer Politik wie heutzutage. Und uns verbindet so viel. Und ich glaube eher so, Bindungen suchen und wie werden wir weiterleben, wenn es Krieg hoffentlich vorbei ist? Wie? Also eigentlich zusammen, und das ist unser Ziel und daran müssen wir arbeiten. Und ich glaube, dieses Verbitten und so ist es nicht unbedingt der richtige Weg.
Jetzt nochmal so ein kleines bisschen aus der Abteilung Küchenpsychologie. wenn Sie jetzt hier eine neue Heimat in Deutschland gefunden haben, also ja auch in der Musik und mit dem Instrument, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Also es war für Sie eine Sprache, für die Sie in der Hinsicht nicht unbedingt Vokabeln lernen mussten und eine neue Grammatik, sondern das war für Sie der Schlüssel für eine andere Art von Heimat oder auch vielleicht eine Erleichterung. Oder war das ganz anders?
Meinen Sie Musik jetzt? Ja, das war für mich wie eine Oase, weil eben in der Schule und so weiter war es alles auf Deutsch für mich damals total neu, habe ich nichts verstanden. Aber dann eben Insel, wo die Leute Musik machen und gleiche Musik und wie ich, was ich schon mein Leben lang gemacht habe. Damals war ich Jungstudent in Köln und dann später in Frankreich. Genau, das war einfach so meine Menschen. Mhm. Das war hilfreich.
Wie erklären Sie heute Ihren Studenten, dass das der Weg ist, wenn man sich dafür entschieden hat, dass man auf diesem Weg bleibt? Also es ist ja für, auch schon für Pianistinnen und Pianisten, für Geigerinnen und Geiger, für Trompeter und Trompeterinnen, ist es schon nicht einfach, sich durchzusetzen, sich durchzubeißen, klarzukommen. Für ein, jetzt mal wertfrei gesagt, Nischeninstrument wie das klassische Saxophon, sind die Wege ja noch ein Stück enger und kleiner und länger. Und das muss man dann wirklich noch mehr wollen als, keine Ahnung, eine Pianistin oder so, weil es ist einfach nicht so etabliert, nicht so akzeptiert und nicht so gängig, sondern es ist schwieriger.
Aber gleichzeitig, wenn man an Pianisten denkt, wie viele sie sind für diese ein paar Plätze und spielen auch doch oft das Gleiche, ist dann auch nicht ganz verständlich, ehrlich gesagt. Tja, also immer wenn man ohne das nicht leben kann, wenn man das genauso wie die Luft braucht, wenn man ohne Musik und Instrument nichts anderes machen kann. Ich überrede sie alle zuerst, das nicht zu machen. Bitte nicht.
Geh weg.
Ja, ich zwinge sie eben, ich hatte den Fall mit Jungstudenten, dann Medizin zu studieren, wenn man so gut ist, natürlich. Und dann kommt man doch wieder zum Saxophonstudium, dann kann man natürlich nichts weiter machen. Aber dass man die Wahl hat, eben Amateur zu bleiben, Musik zu lieben, aber dann doch was anderes zu machen und dann eben nicht unbedingt das hassen. Weil wenn man so 5 Tage lang oder 6 Tage lang unterrichtet nur an Musikschulen und nichts zum Üben kommt oder zum Spielen, was man möchte, dann ist irgendwie dann Hassliebe und es ist nicht schön. Dann lieber im schönen Amateurbereich bleiben, finde ich. Aber man muss dafür brennen, genau, und den Weg wirklich machen. Es wird nicht leichter und es gibt kein Rezept leider und keine Lösung.
Wenn ich es nicht ungefähr wüsste, wie würden Sie mir eigentlich den Klang von einem Saxophon beschreiben? Also und jetzt mal ohne dieses, das klingt wie eine Stimme.
Ja, nee, das ist frei wie eine Stimme, flexibel wie eine Stimme, kann alles. Es ist so, dass genau so, was man damit machen möchte oder wie man klingen möchte, so ist dann das Saxophon, weil es kann wirklich widerspiegeln eigene Wünsche, würde ich sagen. Und es ist aber trotzdem intensiv, es ist sinnlich, es ist ausdrucksvoll, es kann zart und wild und alles Mögliche sein. Und dann hängt wirklich von der Vorstellungskraft und Fantasie der Person, diejenige, derjenige, der das macht.
Wenn es jetzt einen Plan B geben müsste, wenn Sie jetzt noch umschulen müssten, also Fagott vielleicht dann ja, aber gibt es ein Instrument, wo Sie sagen, ja, wäre jetzt auch schon schön?
Ja, Richtung Orgel. Es kann alles. Es ist wirklich nie langweilig. Es war so ein Königsinstrument, muss ich sagen. Also ich war fasziniert, wie man das alles registriert. Und es gibt ja verschiedene Farben. Es gibt auch Stimme als Farbe. Vielleicht könnte man auch dann Saxophon als Farbe einbauen. Dann wäre ich auch glücklich.
Aber Sie haben es nie bereut und würden jedem sagen, ja, Geige, Bratsche, Cello, alles hübsch und gut. Aber die eigentliche himmlische Erfüllung gibt es nur mit dem Saxophon.
Ich bin so glücklich mit meinem Instrument. Es gibt nichts anderes für mich, weil es ist einfach ein Medium sozusagen. Ich kann mich damit ausdrücken, dann bin ich eigentlich ich mit der Musik und der Saxophon ist sozusagen ein Verbindungsglied und es steht nicht dazwischen und ich vertiefe mich in der Musik mit dem Instrument und das war's. Und einfach glücklich, weil ich das alles mag am Saxophon. Es kann eben so viel und nein, ich habe es vergessen gehabt, ich war immer noch glücklich.
Schön, schöner können wir nicht aufhören. Dann erstmal vielen Dank. Und nochmal ein kleiner Hinweis, also es gibt, glaube ich, demnächst eine neue CD von Ihnen. To the Muse heißt die, mit französischem Repertoire.
Ja, das sind Originalwerke, die für Saxophon komponiert wurde, von einer Frau, Paul Maurice, Tableau de Provence. Henri Thomasie, Konzert, ein tolles Werk mit Debussy, ein Arrangement von Serenade. So, rekonstruiert. Und dann gibt es dazu Kammermusik mit Quartett auf die Troubadour, Gesänge arrangiert, improvisiert mit Drehleier, Cello, Vibraphon und Saxophon. Das ist so eine freie Troubadour-nachgeahmte Truppe, wo wir uns eben frei ausdrücken und suchen und Frische, okay. Frische Luft holen.
Und dann ist das Schleswig-Holstein Musikfestival, das fängt Anfang Juli an. Ihr erster Termin ist am 11.7. und zwar auch hier in Hamburg, in der St. Nikolai-Kirche. Da ist dieses Chorprogramm.
Mhm, genau.
Dann sind Sie wochenlang kreuz und quer durch Schleswig-Holstein unterwegs, bis das letzte Blatt durchgespielt ist und bis die Finger bluten.
Tatsächlich, mit verschiedenen Instrumenten. Ich habe schon an Plastikblätter gedacht vielleicht.
Genau. Na gut, dann Weidmanns Heil, also viel Spaß und vielen Dank. Und ich bin gespannt auf das eine oder andere Konzert, das werde ich mir dann auch mal anhören. Und dann frage ich mal ab, wie das mit der Big Band ist.
Freue ich mich sehr, vielen Dank. Ich freue mich, danke.
Super.
Alles Liebe.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.